Ja, mit großem Eifer habe ich in der vergangenen Woche wirklich große Teile des Alten Testaments gelesen und ich habe die Abschnitte aus dem Alten Testament im Hinblick auf die Bündnisse gelesen und wieder einmal festgestellt, wie grundlegend das Verständnis dieser Bündnisse ist und wie wenig wir wissen, wenn wir sie nicht verstehen. Ein sehr ermutigendes Thema, dort unseren treuen Gott zu erleben. Nun, unsere Betrachtungen haben mit Jakob und seiner Nachkommenschaft zu tun. Wir hatten ein paar alte testamentliche Personen uns angeschaut und dann bin ich zu Jakob gekommen und da habe ich gedacht, Mensch, wo ziehe ich jetzt die Reißleine? Wo höre ich auf? Und so möchte ich mit dieser Predigt auch Jakob abschließen und dann wisst ihr, dann kommt ein weiterer Jakob dran, nämlich Jakobus, ist auch Jakob, den wir dann auslegen. Nun, wir haben uns kurz mit dem abrahamitischen Bund beschäftigt und gesehen, wie sich einige Verheißungen dieses einseitigen, unilateralen Bundes in der Geschichte dieser erwählten Nachkommenschaft schon zu realisieren begannen. Und das Volk Israel, Jahwes Volk, vermehrte sich und wurde gemäß der Verheißung aus der Gefangenschaft zum Sinai geführt, wo das Volk sich Jahwe Gott und seinem Gesetz gegenüber verpflichteten. Dieser Bundesschluss wurde den Verheißungen des abrahamitischen Bundes hinzugefügt. Dieser Bund brachte ihnen die Regeln und Bestimmungen, die sie für das Zusammenleben im verheißenen Land brauchten. Dieser Bund bedeutete Gesetz und Richtschnur für ihre gottesdienstliche Anbetung und zeichnete ihnen das Wesen Gottes vor Augen, seine Heiligkeit. Und sie erhielten das Gesetz, damit sie sich von den heidnischen Nationen für Gott absondern und sich heiligen würden. Und diesen Bestimmungen, diesen Anordnungen hatten sie mit den Worten aus 2. Mose 24, Verse 7 und 8 zugestimmt. Ich lese diese Worte noch einmal. Dort nahm er, das ist Mose, das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Und sie sprachen, alles, was Jahwe gesagt hat, das wollen wir tun und darauf hören. Dann nahm Mose das Blut und sprengte es auf das Volk und sprach, seht, das ist das Blut des Bundes, den Jahwe mit euch geschlossen hat, aufgrund aller dieser Worte. Der Bund wurde geschlossen und Gott führte sie jetzt nach dem Bundesschluss durch die Wüste, nur um dabei herauszufinden, was für ein halsstarriges Volk sie waren. Sie verwirkten mit ihrer Sünde den für sie vorgesehenen Segen, erlebten zwar auch gelegentlich Vergebung, aber nicht eine Vergebung, die sie von den Konsequenzen ihrer Fehltritte und des Unglaubens befreite. Ihre Vergebung war eine Vergebung, die bestenfalls den Zorn Gottes besänftigte. Mehr nicht, denn das Blut von Stieren und Böcken konnte ihnen unmöglich, was, die Sünden hinwegnehmen. So der Schreiber, zumindest des Hebräerbriefes, Kapitel 10 und Vers 4. Erste Generation von Wüstenwanderern büßte den Einzug in das verheißene Land ein, weil sie ungläubig und weil sie unbeschnittenen Herzens waren. Das Gesetz überführte sie dabei immer und immer wieder von ihrer Sündhaftigkeit. Immer wieder erlebten sie, wir erfüllen dieses Gesetz nicht. Gott erkannte ihre Halsstarrigkeit und dabei blieben ihre Gewissen belastet, sodass sie Jahr für Jahr bei den alljährlichen Opfern ein Gedenken an die Sünden stattfand. Nun hatte Gott sie überfordert und das Unmögliche oder gar Unverständliche erwartet? Nein, denn auch der zweiten Generation legte Mose dieses Gesetz sehr genau und verständlich aus. Auch sie treten in den Bund ein, der ihnen im Land Moab in einer etwas ergänzten und erweiterten Form gegeben wird. Hört einmal auf die Worte, die dort dieser Generation, wie es dort diesen Leuten ergeht. 5. Mose 29, 8 werden sie aufgefordert, so bewahrt nun die Worte dieses Bundes und tut sie, damit ihr Gelingen habt in allem, was ihr tut. 5. Mose 29, Vers 9. Ihr alle steht heute vor Jahwe, euren Gott. Eure Häupter, eure Stämme, eure Ältesten und eure Vorsteher, alle Männer Israels, eure Kinder, eure Frauen und dein Fremdling, der inmitten deines Lagers ist, von dem Holzhauer bis zu dem Wasserschöpfer, um einzutreten in den Bund Jahwes, deines Gottes, und in seine Eidverpflichtung, die Jahwe, dein Gott, heute mit dir abschließt, damit er dich heute bestätige als sein Volk und dass er dein Gott sei, wie er zu dir geredet hat und wie er es deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat. Denn ich schließe diesen Bund und diese Eidverpflichtung nicht mit euch allein, sondern sowohl mit dem, der heute hier ist, mit uns steht, vor Jahwe, unserem Gott, als auch mit dem, der heute nicht hier bei uns ist. Diese Worte waren also bindend für die Kanaan-Eroberer als auch für alle kommenden Generationen, also nicht nur die dort anwesenden Israeliten. Und sie waren nicht schwer zu verstehen oder zu unverständliche Worte Gottes, weil sie von ihm kamen, irgendwas Außerirdisches, was schwer zu verstehen war. 5. Mose 30 sagt sehr deutlich in Vers 11, dieses Gebot, das ich dir heute gebiete, ist nicht zu wunderbar für dich und nicht zu fern. Und dann heißt es dort in Kapitel 30, Vers 14, sondern das Wort ist sehr nahe, nahe bei dir, in deinem Mund und deinem Herzen, sodass du es tun kannst. Der von Gott in seiner Sünde überführte Israelit, der sich aufgrund seiner Sündenerkenntnis ihm ergeben würde, der sich ihm darauf demütig unterwarf, war durchaus in der Lage, dem Wort Gottes Folge zu leisten. Die Leute, die das taten und sich vor Jahwe Gott demütigten, werden in der Schrift als der heilige Überrest des Volkes gesehen. Wirklich eine, während der Geschichte, eine verschwindend geringe Zahl von Gott ergebenen Menschen. Inmitten dieses so zahlreich herangewachsenen Volkes befanden sich diese demütigen, Gott ergebenen Israeliten. Ihr Lieben, dieses Volk war sonst stur. Es war halsstarrig. 5. Mose 29, 3. Jahwe hat euch bis zum heutigen Tag noch kein verständiges Herz gegeben. Augen, die sehen und Ohren, die hören. Sie waren stur, sie waren verblendet. Und der Psalmist verrät im Psalm 95, Vers 10 Gottes Gedanken. 40 Jahre lang empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht und ich sprach, sie sind ein Volk, das in seinem Herzen in die Irre geht und sie haben meine Wege nicht erkannt. Sie waren blind. Und dieser elende und unerlöste Zustand des erwählten Volkes wird uns im Laufe der alttestamentlichen Geschichte immer wieder und immer wieder vor Augen gestellt. Das geht so durch das ganze Alte Testament. Immer wieder sehen wir die Halsstarrigkeit dieser Nation. Diese Darstellung geschieht bis in die letzten Bücher des ATs und ist somit auch bei den nachexilischen Propheten zu sehen. Und damit hört das Alte Testament auf. Und wir sehen jeweils, dass es immer nur ein kleiner Überrest von Israeliten ist, der in der Geschichte Gott fürchtet und ihm auch dient. Immer nur ein ganz kleiner Überrest. Und ich wiederhole mich auch gerne und betone, dass die Erwählung eines Volkes nicht sofort und gleich Erwählung zum Heil bedeutete. Nicht jeder Israelit war automatisch auch zum Heil erwählt. Das Heil, die Errettung des israelischen Volkes war in seiner Geschichte nicht ein kollektives Heil, ein Heil, das automatisch jeden Israeliten erfasste. Erinnert euch, das glaubten ja die Pharisäer. Wir sind der Same Abrahams, die Heuchler und die Pharisäer glaubten das. Wir sehen Gottlosigkeit in Israel, die letztlich ein ewiges und verdammendes Gerichtsurteil für den einzelnen Israeliten mit sich bringen wird. All diese Boshaftigkeit und die Ablehnung Jahwes und der Götzendienst der Israeliten wurde und wird auch bestraft. Dennoch konnten die unter Eid abgegebenen Verheißungen Jahwes nicht aufgelöst bzw. aufgehoben werden. Trotz aller Gottesferne, hässlicher Vergehung und boshafter Sünden bleibt Gott, Jahwe, seinen Bund mit den Erzvätern treu. Gesetz, und ich wiederhole, nicht wahrscheinlich viele Male, kam als was? Als eine Hinzufügung, das den Israeliten auf den Messias, den Gesalbten und auf den Erlöser vorbereiten sollte. Und der Bundesbruch der Israeliten konnte den abrahamitischen Bund nicht annullieren. Es war unmöglich. Im Heilsplan Gottes hatte Gott nicht nur die Sünde vorgesehen, sondern auch die Verstockung seines Volkes, die in der Kreuzigung natürlich ihres Messias ihren Höhepunkt findet. In diesem Tod kommt Gottes Plan zur Vollendung. Das wesentlichste Element des Bundes, der Verheißung, kommt dort zur Erfüllung. Der Opfertod Christi, ihr Lieben, ist kein menschliches Schicksal, sondern göttliche Vorsehung. Gleich noch ein bisschen mehr davon. Israel ist in 5. Mose, ich habe das ein paar Mal erwähnt, sie sind noch in der Ebene Moabs, sie sind noch nicht einmal in Kanaan eingetroffen, und doch steht zu diesem Zeitpunkt ihr Weg der Abtrünnigkeit schon fest. Gott offenbart bereits hier die Zukunft des Volkes. Ich habe euch ja gesagt, besonders die Kapitel, wo ist es, 27, 28, 29 und 30 oder 31, ja, also diese Kapitel offenbaren besonders diese Zeit, was kommen wird. Und so lesen wir von dem bevorstehenden und angemessenen harten Zorngerichten, die über dieses Volk ergehen werden. Gerichte, die selbst die Aufmerksamkeit der Nationen erregen. In 5. Mose 29, Vers 23 lesen wir, ja, alle diese Völker werden fragen, warum hat Jahwe so an diesem Land gehandelt? Was bedeutet diese gewaltige Zornglut? Ja, die Leute gucken sich Israel an und denken, Volk Gottes? Was bedeutet das? Warum gehen die durch so viel Elend, so viel Zorn Gottes? Und die Antwort darauf wird sein, schaut euch nur diese Verse an in 5. Mose 29, 24 und 25. Dann wird man antworten, steht dort, weil sie den Bund Jahwes, des Gottes ihrer Väter, verlassen haben, den er mit ihnen schloss, als er sie aus dem Land Ägypten führte, und weil sie hingegangen sind und anderen Göttern gedient und sie angebetet haben. Götter, die sie nicht kannten und die er ihnen nicht zugeteilt hatte. Darum entbrannte der Zorn Jahwes über dieses Land, sodass er den ganzen Fluch über es kommen ließ, der in diesem Buch geschrieben steht. Das wird bereits vorhergesagt, dass das geschehen wird in der Zukunft. Und genau so ist es gekommen, so ist es heute. Wir fragen uns, was ist nur mit diesem Volk los? Seht ihr, das ist es, dass wir auch heute antworten. Die jüdisch-deutsch-schwedische Nobelpreisträgerin für Literatur von 1966 fragte in dichterischer Weise, warum die schwarze Antwort des Hasses auf dein Dasein, Israel? Unzählige Menschen haben sich diese und eine ähnliche Frage gestellt. Die Antwort ist, schon in der Tora, in den Worten von 5. Mose klar zu erkennen, warum das so geschieht. Wenn Menschen sich allerdings über die Ansprüche Israels mit Bezug auf das verheißene Land lustig machen, sie spotten und Gottes Worte in Bezug auf Israel in Frage stellen, weil dieser das Volk angeblich hat fallen lassen, dann erklären wir diesen Menschen mit diesen Worten die an ihnen vollstreckten Gerichte. Aber horcht auf. Horcht sehr wohl auf. Besonders die ihr die Gerichte an Israel seht und spottet oder diese Gerichte an Israel sogar selbst vollstreckt. Gott wird mit euch ins Gericht gehen und er wird seine Verheißung erfüllen und zu seiner Zeit zu den Worten seines Bundes stehen. So wie der Fluch über sein Volk gekommen ist, so wird auch sein Segen folgen. Inmitten dieser sehr, sehr betrüblichen Worte des Gerichts in Pentateuch, in diesem Fünfbuch, gibt Jahwe Gott den Israeliten einen hellen Lichtstrahl hoffnungsträchtiger Worte, die gleichen gewissermaßen einem Laser, der sich ein für alle Mal in unser aller Herzen einbrennen sollte. In 5. Mose 30 und Vers 1 und folgende lese ich. Es wird aber geschehen, wenn alle diese Worte über dich kommen werden, der Segen und der Fluch, die ich dir vorgelegt habe, und du es dir zu Herzen nimmst unter all den Heidenvölkern, unter die dich Jahwe, dein Gott, verstoßen hat, und wenn du umkehrst zu Jahwe, deinem Gott, und seiner Stimme gehorchst in allem, was ich dir heute gebiete, du und deine Kinder von ganzem Herzen und von ganzer Seele, so wird Jahwe, dein Gott, dein Geschick wenden und sich über dich erbarmen und wird dich wieder sammeln aus allen Völkern, wohin dich Jahwe, dein Gott, zerstreut hat. Und wenn du auch bis an das Ende des Himmels verstoßen wärst, rein hypothetisch, ja, selbst wenn sie die Israeliten auf den Mond schicken, selbst wenn du dort verstoßen wärst, so wird dich doch Jahwe, dein Gott, von dort sammeln und dich von dort holen. Jahwe, dein Gott, wird dich in das Land zurückbringen, das deine Väter besessen haben, und du wirst es in Besitz nehmen. Und er wird dir Gutes tun und dich mehren, mehr als deine Väter. Jahwe, dein Gott, wird dein Herz und dein Herz deiner Nachkommen beschneiden, dass du Jahwe, dein Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, damit du lebst. Aber alle diese Flüche wird Jahwe, dein Gott, auf deine Feinde legen und auf die, welche dich hassen und dich verfolgt haben. Du aber wirst umkehren und der Stimme Jahwes gehorchen und alle seine Gebote befolgen, die ich dir heute gebiete. Das sind beeindruckende Worte. Oh, es ist wahr, dass Abtrünnigkeit dieses Volk kennzeichnete und leider noch kennzeichnet bis auf den heutigen Tag. In einer Abwärtsspirale von Sünde, Rebellion und Götzendienst zeigte sich das Volk, mit dem Jahwe Gott sich gleichsam vermählt hatte, als eine Prostituierte. Israel handelte wie eine geistliche Hure. Das war in der Richterzeit so, und das änderte sich auch nicht durch die Könige, die sie anstelle von Gott eingesetzt sehen wollten. Und letztlich gab Jahwe Gott dem Volk den Scheidebrief. Ihr habt ganz recht gehört. Könnt ihr nachlesen, Jeremia Kapitel 3. Und auch in Jesaja wird es erwähnt. Weil sie durch ihre geistliche Hurerei den Bund mit ihrem Gott verlassen hatten. Zeiten der Nationen begannen. Sie kamen unter Fremdherrschaft, wurden aus ihrem Land gerissen und über den Globus dieser Welt zerstreut. Ihm übrig blieb jeweils nur ein kleiner Überrest, ein Häuflein von gottergebenen Dienern dieses Volkes. Aber über diese Zeit der geistlichen Blindheit hinaus sozusagen, in der Israel immer noch steckt, und über die Zeit des Gerichtetwerdens hinaus, erfolgt die Verheißung eines neuen Bundes. Hier in den Worten von 5. Mose ist das bereits ersichtlich. Habt ihr das zur Kenntnis genommen? Vers 6. Jahwe, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden. Mit welchen Folgen? Dass du, Jahwe, dein Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, damit du lebst. Lieben, die Bibel spricht wörtlich von einem neuen Bund mit Israel und mit Juda, einem immerwährenden und unwiderruflichen, endgültigen Bund, dessen Grund auf den Verheißungen ihres erhabenen und treuen Gottes zu finden ist. Seine geistlichen Bestimmungen und Verfügungen schließen ein neues Herz ein, ein fleischernes Herz, wie uns der Daniel uns am letzten Sonntag hier beim Abendmahl schon erzählt hat, ein Bund der Vergebung, der ein völliges Auslöschen der Schuld zur Folge haben wird. Ihr Lieben, das ist ein Bund, der völlig neu ist. Er stellt keine Überarbeitung alter Klauseln dar, keine Revision des mosaischen Bundes. Der wird nicht irgendwie überarbeitet, okay, wir müssen Mose mal wieder vorkramen und sagen, lass uns mal ein bisschen daran herumdoktern, dass dieser neue Bund etwa mit dem alten Bund vergleichbar wäre. Nein, er ist absolut neu. Es ist keine Bundesüberarbeitung, sondern ein neuer, und mit Absicht werden in Jeremia 31 Worte gewählt, die im Kontrast zu den Worten in 5. Buch Mose stehen. Bitte schlagt eure Bibeln einmal dort auf in Jeremia Kapitel 31 und Vers 31. Dort finden wir nicht nur Worte, die wie im 5. Buch Mose auf eine Zeit des Gerichts hinweisen, sondern hier ist Israel bereits durch die Assyrer gerichtet und Juda steht zu diesem Zeitpunkt vor der Gefangenschaft Babylons. Gericht wurde für Israel also nicht nur angekündigt, nein, sie waren bereits mittendrin. Und Juda sollte jetzt ebenso unter das Gericht Gottes fallen. Trotzdem finden wir zwischen diesen Worten im Buch Jeremia einen hellen Lichtstrahl, hoffnungsgebende und neue Verheißung sehen wir dort. Ab Vers 31 lese ich: Siehe, es kommen Tage, also aus der Zeit Jeremias in die Zukunft blicken, es kommen Tage, spricht Jahwe, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda, deutlicher kann man es nicht sagen, einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht Jahwe. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließe werde, spricht Jahwe. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten oder keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne Jahwe. Denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht Jahwe. Denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. So spricht Jahwe, der die Sonne als Licht bei Tag gegeben hat, die Ordnung des Mondes und der Sterne zur Leuchte bei Nacht, der das Meer erregt, dass seine Wellen brausen. Jahwe Zebaoth ist sein Name. Wenn diese Ordnung, von denen er gerade gesprochen hat, nämlich die des Mondes, der Sterne und der Meere, wenn diese Ordnung vor meinem Angesicht beseitigt werden können, spricht Jahwe, dann soll auch der Same Israels aufhören, alle Zeit ein Volk vor meinem Angesicht zu sein. Und er spricht von einer Unmöglichkeit. So spricht Jahwe, wenn man den Himmel droben messen kann und die Grundfesten der Erde drunten zu erforschen vermag, so will ich auch den ganzen Samen Israels verwerfen, wegen all dessen, was sie getan haben, spricht Jahwe. Können wir den Himmel ermessen? Können wir das unendliche Weltall erfassen und messen? Können wir die Grundfesten der Erde erforschen? Wir sind nicht in der Lage dazu. So will ich auch den ganzen Samen Israels verwerfen, wenn man dazu in der Lage ist. Keiner ist dazu in der Lage. Und ihr seht, hier wird ein völlig neuer Bund mit den Nachkommen Jakobs gemacht werden. Und der Schreiber des Hebräerbriefes sagt zu dieser Schriftstelle, indem er sagt, einen neuen, also Hebräer 8, Vers 13 sagt, Zitat, indem er sagt, einen neuen, hat er den ersten Bund für veraltet erklärt. Ganz recht. Was aber veraltet ist und sich überlebt hat, das wird bald verschwinden. Israel und Juda waren in dieser Verheißung Jeremias getrennt aufgeführt, weil es in der Geschichte der Könige Israels zu einer Zweiteilung kam, ihr erinnert euch, die noch zur Zeit der Abfassung von Jeremia existierte. Israel war, wie schon gesagt, im Jahr 722 vor Christus in assyrische Gefangenschaft geraten. Der Rest des Stammes Judas sollte noch zu Lebzeiten Jeremias in der dritten Deportation in 586 vor Christus in babylonische Gefangenschaft gehen. Es gab drei Deportationen, drei Wegführungen und die letzte war eben 586. Der neue Bund, also von dem wir hier lesen, ist in der Schrift auch als der ewige Bund, ein ewiger Bund, Jeremia 32, Vers 40 bekannt. Er ist einfach auch bekannt als nur mein Bund oder ein Bund, so wie in Hosea 2, 18 bis 20, sowie als Bund des Friedens ist er bekannt. Also das sind Synonyme dafür. Wir müssen jeweils auf den Kontext achten, aber das sind Synonyme. Hesekiel 37, Vers 26 spricht vom Bund des Friedens. Und das, damit ist der neue Bund gemeint. Einige der Segnungen dieses Bundes werden sogar über das Volk Israel hinaus gewissermaßen als deren, oder Israel wird für die Nation ein Segenskanal sein und wird die Nation erreichen. Und wie ihr gelesen habt, hat der Bund mit der Reinigung von Sünde zu tun. Und er hat mit einer innigen Gemeinschaft zu Jahwe Gott zu tun. Diese Punkte nämlich, den der Sündenvergebung und den der innigen Gemeinschaft mit Gott, hatte das Volk Israel bisher nicht erreicht. Ja, der Einzelne, ja, von dem Überrest wohl, aber das Israel als Ganzes nicht. Schlimmer noch, Israel hatte den Bund nicht nur gebrochen, hört mal gut zu, sondern gemäß Jeremia waren sie ganz und gar ohne einen Bund. Jahwe, Gott, wird Israel mit dem neuen Bund in der Zukunft nicht auf der Grundlage des mosaischen Gesetzes wiederherstellen, gewissermaßen das Gesetz nochmals vermitteln. Das war so in 5. Mose mit der zweiten Wüstenwanderer-Generation Israels geschehen. Erinnert ihr euch? Da musste das Gesetz nochmal ein zweites Mal noch ein bisschen erweitert werden für die, die im Land Moab waren. Dort nahm Gott den mosaischen Bund und gab ihn den zweiten Generation in einer ergänzten und einer erweiterten Form. Nein, hier nicht. Nicht beim neuen Bund. Jahwe gibt seinem Volk, und zwar dem ganzen Volk, als Ganzes die Zusage eines komplett neuen Bundes, der so wie der abrahamitische und der davidische Bund ein bedingungsloser, ein unilateraler Bund sein wird, bei dem Jahwe selbst für dessen Erfüllung sorgen wird. Das ist sehr wichtig. Der Schlüssel zum Verständnis des neuen Bundes liegt deshalb unter anderem und vor allem darin, das Wort neu richtig zu verstehen. Der neue Bund wird in einer neuen Zeit und in einer neuen Qualität realisiert. Während der alte Bund sich auf die Fähigkeiten, ja, die Fähigkeiten des Menschen, in der alten Zeit des Volkes Israels beschränkte, nämlich, dass sie ihren Teil des Vertrages zu erfüllen hatten, so ist das Augenmerk über die Verfügung des neuen Bundes allein auf die Treue ihres Bundesgottes gerichtet. Er wird dessen Verheißungen garantieren und er wird sie herbeiführen. Nur deshalb kann der neue Bund, der ewige und unwiderrufliche Bund sein, weil der ewige und treue Gott dafür eintritt. Jahwe, der die Verheißungen erfüllen wird. Ich habe gesagt, Gott wird in der Zukunft in einer neuen Zeit sein Volk geistlich verwandeln, sodass sie eine neue geistliche Qualität erlangen. Das wird geschehen, indem er jedem Israelit, der in der Zukunft dann noch lebt, zu diesem Zeitpunkt ein neues Herz gibt und einen neuen Geist ins Innere legt. So spricht Jahwe Gott in Hesekiel 36, 26. Da sagt er: Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ihr Lieben, es kommt beim Volk Israel zu dem Zeitpunkt zu einer kompletten Sinneswandlung. Durch die geistliche Erneuerung ihrer Herzen, die mit kompletter Buße und Vergebung einhergeht und die auch in diesem Fall den Konsequenzen ihrer Sünde Rechnung trägt, ihr Gewissen reinigt und darin gipfelt, dass der Israelit die endgültigen Verheißungen des abrahamitischen Bundes erleben wird. Ihr Lieben, es wird Frieden geben. Wenn Israel verändert wird, wird es Frieden geben. Deshalb glauben wir auch, dass sich die Worte aus Hesekiel 37, Vers 26, die ich mal vorlese hier, 37, 26, auf den neuen Bund beziehen. Da heißt es, ich will euch einen Bund des Friedens mit ihnen schließen. Ich will auch einen Bund des Friedens mit ihnen schließen. Ein ewiger Bund soll mit ihnen bestehen. Und ich will sie sesshaft machen und mehren. Ich will mein Heiligtum auf ewig in ihre Mitte stellen. Und ihr fragt sicherlich, wann wird das alles schon geschehen? Ist das schon geschehen? Oder wann wird dieser Bund eingeführt? Ist mit der Einführung des Bundes, den Jahwe ganz Israel versprochen hat, schon bald zu rechnen? Nun, zunächst einmal müssen wir feststellen, dass der neue Bund all jene Israeliten einschließen wird, die sich mit ihrem Messias identifizieren. Sehr wichtig. Ohne diese Identifikation gibt es keinen neuen Bund für diese Person. Und das, ihr Lieben, können wir leider aus zeitlichen Gründen nicht erarbeiten. Ihr müsst es als biblisch gegeben annehmen. Trotzdem hier nur ein kleines Beispiel dafür. Lukas 2, kennt ihr diesen alten Mann mit Namen Simeon? Da heißt es Vers 25 und 26. Es war ein Mann namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und erwartete auf den Trost Israels. Er wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Seht ihr, Simeon wartete auf den Messias. Ich habe euch gesagt, das Gesetz wirkte gewissermaßen als der Zuchtmeister, Lehrmeister auf Christus hin. Bereitete den Israeliten vor und erkannte, Mensch, wir brauchen einen Erlöser. Unsere Sünden sind nicht weggenommen, sie sind, Gott zwar ist besänftigt worden, aber ich habe immer noch dieses schlechte Gewissen, meine Sünde ist noch nicht weg. Wir brauchen einen Erlöser. Simeon wartete auf den Messias. Er wartete auf diesen Gesalbten, den Christus. Dieser Messias war sein Trost und der Trost Israels. Nun, er verstand die Verheißung des Tanachs, des Alten Testaments und wusste, dass nur durch das Erscheinen seines Messias Erlösung geschehen würde. Nur durch den Messias konnte es Erlösung geben. Deshalb ist Christus der Trost Israels. Simeon identifizierte sich also mit diesem Messias. Und Josef, Marias Ehemann, erfährt durch einen Engel im Traum, dass er Marias Sohn Jesus nennen soll, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Das ist der große Trost und die große Hoffnung, die ein Gottesfürchtiger hatte. Und wir wissen, dass Errettung allein in Christus zu finden ist und durch Glauben allein realisiert werden kann. Und zwar ein Glauben, den Gott im Herzen eines Menschen aufgrund der Gnade Gottes selbst wehrt. Wenn du heute glaubst an Jesus Christus, verlass dich drauf. Dieser Glaube wurde dir geschenkt, ist eine Gabe Gottes auf das, was wir uns nicht selbst rühmen. Der Glaube muss auf Christus und nur auf Christus ausgerichtet sein. Denn erst sein Tod macht diesen neuen Bund möglich. Jesus sagt bei der Passafeier im Vorausblick auf seinen Tod zu seinen Jüngern, dieser Kelch ist der neue Bund in mein Blut, das für euch vergossen wird. Das ist Lukas 22, Vers 20, so auch die Worte in den Einsetzungsworten 1. Korinther, Kapitel 11, Vers 25. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Mit dem Tod Jesu beginnt der neue Bund, das neue Testament. Das neue Testament, wir haben das alte Testament, wir haben das neue Testament. Mit dem Tod ist dieser Bund, hat er dieser Bund begonnen. Nun lesen wir und erleben wir allerdings, dass das Volk Israel ihren Gesalbten überhaupt nicht annimmt. Und deshalb natürlich auch nicht glaubt. Im Gegenteil, sie töteten ihn in ihrer boshaften Arroganz. Erfüllten damit unwissentlich alttestamentliche Prophetie. Mit ihrem böswilligen Akt des Messias-Mordes kommt der neue Bund. Aufgrund ihrer Verwerfung Jesu jedoch wird die mögliche Vergebung an der Lösung, die er, der Christus, der Gesalbte durch seinen Kreuzestod bewirkte, für alle betreffenden Ungläubigen nicht wirksam. Voraussetzung für den neuen Bundesschluss. Mit ihnen bestand zwar seit dem Kreuzestod, hört gut zu, ist aber für das Volk Gottes, für Israel, noch nicht kollektiv realisiert worden. Heute noch ist das Volk verblendet. Nur einzelne Israeliten gelangten durch ihren Glauben schon zu jener Zeit und in der neutestamentlichen Geschichte immer wieder vereinzelt unter den Segen des neuen Bundes. Es ist durch den Ungehorsam und Unglauben des israelischen Volkes, der Juden, dass der gnädige Gott, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und Jakobs, der auch unser Gott ist, es gibt nur einen Gott, uns gemäß seines allweisen Vorsatzes und ewigen Ratschlusses an den Segnungen des neuen Bundes teilhaben lässt. Wenn ich uns sage, dann sind damit zunächst einmal alle Gläubigen aus den Nationen und der Überrest aus Israel gemeint, die Ekklesia, die Gemeinde des lebendigen Gottes. Und da sich die Verheißung des Bundes aber auf ganz Israel bezieht und dessen Realisierung noch nicht, wir diese Realisierung noch nicht erleben, weil das Volk immer noch geistlich blind ist, ist dessen Erfüllung eine zukünftige. So einfach ist das. Der Zorn Gottes ist über das ungehorsame Volk noch nicht gestillt. Der Zorn Gottes wird noch über dieses ungehorsame Volk gehen, deren boshafte, ich nenne das immer boshafte Arroganz, Ignoranz, Arroganz wäre wahrscheinlich auch richtig, aber sie sind ignorant, ist nicht nur eine Unwissenheit, das haben wir nicht gewusst, es ist eine willentliche, boshafte Arroganz, Ignoranz und ihr unerbitterlicher Glaube ziehen immer noch den Fluch und den Zorn Gottes nach sich. Und Gottes Zorn findet in der Drangsal Jakobs seinen Höhepunkt. Paulus schreibt, ihre Gedanken wurden verstockt, denn bis zum heutigen Tag, schreibt er vor 2000 Jahren, bleibt beim Lesen des Alten Testaments diese Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan wird. 2. Korinther 3, Vers 14. Ihr Lieben, ihre Verstockung bringt Gottes Zorn jetzt, aber vor allen Dingen in der Drangsalzeit Jakobs zum vollen Ausbruch. Diesen, was uns als Tag des Herrn bekannt ist, Tag Jahwes, der mit einem Feuergericht verglichen wird. In Jeremia heißt es in Kapitel 30, Vers 7, groß ist dieser Tag. Keiner ist ihm gleich und eine Zeit der Drangsal ist es für Jakob. Aber er wird aus ihr errettet werden. Und ihr wisst, wenn ich Jakob sage, nimmt er Bezug auf Israel. Israel wird im Tag des Herrn, Jahwes Gerichtstag, nicht vollständig vernichtet werden. Aber es wird auf eine dramatische Weise gerichtet werden. Da heißt es weiter in diesem Kapitel, Kapitel 30 im Jeremia, Vers 8. Und es soll geschehen, an jedem Tag, spricht Jahwe Zebaoth, dass ich sein Joch von deinem Hals wegnehme und zerbrechen werde und deine Fesseln zerreiße, sodass Fremde ihn nicht mehr knechten sollen, sondern sie werden Jahwe ihrem Gott dienen und ihrem König David, den ich ihnen erwecken will. Darum fürchte du dich nicht, du, mein Knecht Jakob, spricht Jahwe. Und erschrick nicht Israel, denn siehe, ich will dich aus einem fernen Land erretten. Deine Nachkommen aus dem Land ihrer Gefangenschaft und Jakob wird zurückkehren, ruhig und sicher sein. Und niemand wird ihn aufschrecken. Könnt ihr euch das heute vorstellen? Dass der Israelit ruhig sein kann, nicht aufschrecken muss? Denn ich bin mit dir, heißt es dort, Vers 11, spricht Jahwe, um dich zu erretten. Denn ich will allen Heidenvölkern, unter die ich dich zerstreut habe, ein Ende machen. Nur dir will ich nicht ein Ende machen, sondern dich nach dem Recht züchtigen. Doch ganz ungestraft kann ich dich nicht lassen. Jeremia 30, Verse 8 bis 11. Ihr Lieben, der Prophet Daniel, diesmal sprechen wir von dem anderen Daniel, er sah diese Ereignisse sehr deutlich in einem Gericht. In Daniel Kapitel 10, Vers 1, im dritten Jahr des Kyros, des Königs von Persien wurde dem Daniel, der Belsazar genannt wird, ein Wort geoffenbart. Und dieses Wort ist wahr und handelt von einer großen Drangsal. Und er verstand das Wort und bekam Verständnis für das Gesicht. Lieben Daniel hatte danach keinen Appetit mehr. Für 3 Wochen aß er nicht. Gab keine körperliche Hygiene für 3 Wochen. Bis ein Engel, wahrscheinlich Gabriel, ihn anrührte und sagte in Vers 14, so bin ich nun gekommen, um dir Einblick darüber zu geben, was deinem Volk am Ende der Tage begegnen wird. Denn das Gesicht bezieht sich wiederum auf fernliegende Tage. Daniel 10, 14. Weiter in Kapitel 12, Vers 1 heißt es, denn zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht, denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Diese Drangsal, ihr könnt sie euch anschauen, lest die Offenbarung durch, was dort geschieht. Und ihr denkt, Mensch, ist das ein Märchen? Nein, das sind die Worte Gottes. Es wird eine Drangsal Jakobs kommen, eine Zeit, die es noch nicht gegeben hat. Und wir haben Geschichte in unserem Land mit dem Volk Israel. Es wird noch schlimmer kommen. Und bitte, ich will dies nicht als eine Volksverhetzung verstanden haben. Das ist, was der lebendige Gott sagt. Die Errettung Israels geschieht dann in dieser Zeit durch Jahwes Eingreifen, weil er sich zu diesem Zeitpunkt über das Volk erbarmen wird, um seinen neuen Bund mit ihnen zu realisieren. Mit allen. Aber es geschieht erst am Ende der Tage, wenn sich die Nationen im Kampf gegen Jerusalem erheben werden. Leute, so wird es kommen. Die Bibel hat immer recht. Wenn sie Unrecht hat, dann ist es, weil wir das nicht richtig verstanden haben. Das liegt bei uns, der Fehler, nicht in der Schrift. Wir lesen, an jedem Tag wird Jahwe die Einwohner Jerusalems, das ist Sacharja Kapitel 12, beschirmen, sodass an jenem Tag der Schwächste unter ihnen sein wird, wie David und das Haus David wie Gott, wie der Engel Jahwes vor ihnen her. Und es wird geschehen an jenem Tag, dass ich danach trachten werde, alle Heidenvölker zu vertilgen, die gegen Jerusalem anrücken. Aber über das Haus David und über die Einwohner, achtet jetzt auf die Worte, von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Das kommt mit dem neuen Bund. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Dann werden sie begreifen, was sie getan haben. Weil Gott den Geist der Gnade ausgießt. Nun glauben wir wörtlich an diese Erfüllung dieser Worte? Glauben wir an eine wörtliche Erfüllung? Ja, das glauben wir. Denn das Wort ist Wahrheit und hat sich im Laufe der Geschichte immer bewahrheitet. Schon allein wahr, weil Gott es sagt. Und der neue Bund hat tatsächlich weitreichende Folgen für sein Volk. Und die Beziehung Israels zu ihrem Gott wird zu einer innigen werden. Es wird eine innige Beziehung zwischen Israel und Gott sein. Und ihr Lieben, glaubt mir, die gibt es heute nicht. Die gibt es nur bei vereinzelten Christen in Israel oder wo immer die Juden auch leben. Mehr leben ja außerhalb des Landes. Nur vereinzelt. Aber dann wird Israel kollektiv umkehren. Und in Jesaja 65, gebe ich euch nur ein Beispiel, erhalten wir einen kleinen Einblick in die Auswirkungen des neuen Bundes. Und ja, wir glauben, dass sich diese Dinge wörtlich bestätigen. Ich lese von Vers 18b in Jesaja 65. Siehe, ich erschaffe Jerusalem zum Jubel und sein Volk zur Freude. Und ich selbst werde frohlocken über Jerusalem. Habt ihr sowas je gehört von unserem Gott, dass er so über sein Volk geredet hat, um mich freuen über mein Volk und es soll kein Klagelaut und kein Wehgeschrei mehr darin vernommen werden. Wisst ihr, dass es da sehr viel Klagelaute heute gibt? Es gibt sogar eine Klagemauer. Da stehen sie und klagen, klagen. Das wird vorbei sein. Es soll dann nicht mehr Kinder geben, die nur ein paar Tage leben, noch Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern wer 100-jährig stirbt, wird noch als junger Mann gelten. Und wer nur 100 Jahre alt wird, soll als vom Fluch getroffener Sünder gelten. Sie werden Häuser bauen. Und rate mal was, sie werden sie auch bewohnen. In der Geschichte des Volkes Israels war das so oft, dass die Israeliten sich ein Haus gebaut haben und sie haben es nicht bewohnt. Jemand anderes ist eingezogen. Sie werden es bewohnen, Weinberge pflanzen und auch deren Früchte genießen. Sie werden nicht bauen, damit es ein anderer bewohnt und nicht pflanzen, damit es ein anderer ist. Denn gleich dem Altar der Bäume wird das Alter meines Volkes sein. Was ihre Hände erarbeitet haben, werden meine Auserwählten auch verbrauchen. Sie werden nicht vergeblich mühen und nicht Kinder für einen jähen Tod zeugen, denn sie sind der Same des gesegneten Jahwes und ihre Sprösslinge mit ihm. Und es wird geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Während sie noch reden, will ich sie erhören. Einige von euch lieben das ganz besonders. Wolf und Lamm werden einträchtig weiden und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Ich glaube, Matthias erzählt mir immer, dass er sich einen Löwe ins Bett holen wird in der Zeit. Und, Und die Schlange wird sich von Staub nähern. Sie werden nicht Schaden noch Verderben anrichten auf meinen ganzen heiligen Berg, spricht Jahwe. Das sind die Folgen dieses neuen Bundes. Ihr Lieben, am Ende der Trübsalzeit, wenn Gott diesen Geist der Gnade ausgießen wird auf das Volk Israel, dann wird dieses Volk erkennen und im Gehorsam leben als ein verwandeltes Volk. Das, was wir durch den Heiligen Geist in unserem Leben erlebt haben, bereits jetzt schon, was der Überrest Israels bereits jetzt erlebt, das wird das Volk kollektiv erleben. Sie werden dann die Verheißung des abrahamitischen Bundes in Anspruch nehmen, beziehungsweise mit den Segnungen des Bundes, des abrahamitischen Bundes gesegnet werden. Sie werden das Land besitzen. Und wisst ihr, wer da sein wird? Mit ihnen zusammen? Unser Herr Jesus Christus. Denn er kommt wieder. Lest es mal nach. In Sacharja 14, er kommt wieder auf dem Ölberg und wird von dort aus herrschen mit seinem Volk. Wir, ihr Lieben, wir sind auch dabei. Als Verherrlichte, die nicht mehr der Sünde frönen werden, nicht mehr sündigen werden, weil wir verherrlichte Leibe haben. Aber sie gehen als veränderte Menschen in dieses Reich ein, werden ihrem Gott dienen, werden sich erinnern an alte Zeiten. Zeiten, in der Gott sie geführt hat durch die Wüste. Steht in Sacharja 14, dass Israel das Laubhüttenfest feiern wird mit den Nationen zusammen. Eindeutige Aussage, die sich auf das Millennium bezieht, auf dieses tausendjährige Reich. Nun, was wird diesen Zeitpunkt, was wird geschehen sein zu diesem Zeitpunkt? Jahwe, ihr Gott, hat sich ihrer erbarmt und auch sie gerettet zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade. Ihr Lieben, Israel ist das ultimative Beispiel der Barmherzigkeit Gottes. Jeder sagt, niemals, was die alles angetan haben. Und leider sind viele Leute dieser Lüge gefolgt, dass sie sagen, es ist vorbei mit Israel. Ihr seid das Israel. Ihr werdet die Verheißung. Nein. Es sind wörtliche Verheißungen, die sich direkt an das Volk Israel wenden und sie werden auch wörtlich so in Erfüllung gehen. Die Auserwählten Israels werden als Nation im Land der Verheißung leben. Nicht nur sie allein werden gesegnet sein, sondern alle auserwählten Israeliten der Vorzeit, denen die Verheißung gilt, den alttestamentlichen Heiligen. Und nur den alttestamentlichen Heiligen. Und wisst ihr, was dann geschieht? Zu Beginn des tausendjährigen Reiches werden sie zum Leben erweckt. Daniel Kapitel 12 und Vers 2 lesen wir, viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Ich glaube, dass der alttestamentliche Heilige, der seine Hoffnung immer auf Gott, Jahwe Gott gesetzt hat, dann die Verheißung in Anspruch nehmen wird, weil es eine Auferstehung der alttestamentlichen Heiligen geben wird zu Beginn des tausendjährigen Reiches. Während die erwählten Kinder Gottes in das Reich eingehen, lieben, in das Reich Gottes, ein Reich des ewigen Lebens, so werden die Gottlosen und Ungläubigen in das Reich zur ewigen Schmach und Schande eingehen. Ihr Lieben, die Veränderung des inneren Menschen, die wir auch heute erleben können, indem wir Jesus Christus vertrauen, indem wir alle unsere Hoffnung auf sein Wort setzen, ist die größte Veränderung, die es überhaupt geben kann. Als Kinder Gottes habt ihr bereits die größte Veränderung in eurem Leben erlebt. Ihr seid neue Kreaturen. Und zugegeben, wenn wir euch anschauen und unsere Körper in Betracht nehmen, sehen wir da nicht viel Neues. Nein, unsere Leiber verfallen. Ja, sie werden verwandelt werden. Sie werden einen Geistleib bekommen, mit dem wir fähig sein werden, mit Christus zu herrschen im tausendjährigen Reich. Aber der innere Mensch ist ein neuer. Wir sind auf das Neue ausgerichtet, auf das ausgerichtet, was unser Herr will. Wir sind verändert worden. Wir sind neue Kreaturen. Und dieser neue Bund, an den wir immer denken, das, was Jesus Christus getan hat, dass er für uns gestorben hat, genau diesen Bund wird er schließen mit Israel und mit Juda, das heißt komplett mit der Nation, die er sich auserwählt hat, zu seinem Eigentumsvolk. Ihr Lieben, das sind nur zusammenfassende Wahrheiten. Wir könnten lange darüber reden und ins Detail gehen. Ich möchte dich fragen heute Morgen, kennst du denjenigen, der sein Blut hat fließen lassen, der ins Kreuz gegangen ist? Ich meine nicht, kennst du die Geschichten, die dir erzählt worden sind? Kennst du ihn auf diese intime Art und Weise, wie das Volk Gottes ihn eines Tages kennenlernen wird? Kennst du ihn? Hast du eine intime, ein inniges Verhältnis zu ihm? Weißt du, wo du sein wirst, wo du deine Ewigkeit verbringen wirst? Und weißt du, was der Grund ist, warum du die Zeit der Ewigkeit, Zeit ist keine Ewigkeit, wenn die Ewigkeit bei ihm verbringen, weißt du genau, dass du bei ihm sein wirst? Eben, das ist nur möglich, wenn du verstehst, wer Gott ist. Er ist der heilige Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde. Er hat Anspruch auf dein Leben. Er hat Anspruch darauf, dass du lebst, wie er es vorgesehen hat. Er möchte, dass du für ihn lebst. Das ist nicht nur irgendwie eine Option. Naja, wenn mir es im Leben schlecht geht, kann ich ja noch immer noch auf Jesus zugreifen. Nein, jeder Mensch wird sich vor Jesus Christus, dem Richter, verantworten müssen. Jeder Mensch, der Christus nicht kennt, wird das Todesurteil hören, das über ihn ergehen wird und ihn ewiglich verdammen. Und deshalb kam der Herr Jesus Christus. Er lebte dieses Leben auf dieser Erde, um Menschen zu retten. Menschen wie dich und mich. Du und ich, wir sind schuldig vor ihm. Wir brauchen einen Vergeber, einen, der uns vergibt, weil wir wissen, dass wir vor ihm schuldig sind. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Wir erlangen durch dieses Tun nicht die Herrlichkeit Gottes, die wir bei ihm was haben sollten. Seine Herrlichkeit besteht aus seiner Heiligkeit, aus seiner Sündlosigkeit, seinem ganzen Wesen. Wir können das nicht erreichen von uns aus. Deshalb brauchen wir seine Gerechtigkeit. Diese Gerechtigkeit wird uns durch den Glauben an ihn zugeschrieben. Dieses tiefe Vertrauen in das, was er getan hat. Zwar sieht es so aus, dass wir alles glauben, was die Bibel sagt. Wir sagen nicht, oh ja, von Seite 1220 bis 1300, was weiß ich, das glaube ich. Und na, aber da vorne, da ist doch eine Schöpfung, das glauben wir nicht. Eben da, wo der Geist der Gnade in das Herz ausgegossen wird, wo der Mensch erneuert wird, dann nimmt er auch das Wort Gottes an, so wie Gott es gesprochen hat. Wir vertrauen ihm in allem und besonders darauf, dass er uns erlöst hat. Möge Gott das in euren Herzen schenken, dass ihr empfindsam und empfänglich seid für sein wunderbares, rettendes Wort. Lasst uns zusammen beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für deinen wunderbaren Heilsplan. Danke, dass du uns mit hineinnimmst in Geschichte. Obwohl wir selbst nicht alt werden, sehen wir doch die gesamte Geschichte, dürfen zurückblicken auf die Heilsgeschichte, die Geschichte, die du mit der Menschheit gewirkt hast. Herr, wir dürfen in all dieser Zeit immer wieder sehen, wie du der treue Gott bist. Der Gott, der aufruft zur Umkehr, der den Menschen zur Buße aufruft. Herr, wir sehen immer wieder, dass es keinen Menschen auf dieser Erde gibt, auch nicht einen einzigen Menschen, der Gutes tut. Wir sind alle fern von dir und wir gucken alle auf unsere eigenen Wege und wir haben auf unsere eigenen Wege gesehen. Wir waren in Windeseile auf dem Wege zur Verdammnis. Danke, dass du uns nachgegangen bist. Herr, wir sind nicht bei dir, weil wir dich gesucht hätten, sondern du bist uns nachgegangen. Der Menschensohn ist gekommen, um selig zu machen, was verloren ist. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Und so bete ich, dass heute Morgen, wenn hier jemand sitzt und dich nicht kennt, dass er sich zu dir kehrt, als ein demütiger und gedemütigter Mensch sich zu dir wendet. So wirst du Erbarmung schenken. Dafür preisen wir dich. Wir beten dich an und danken dir auch für den wunderbaren Plan mit deinem Volk. Es ist so beruhigend zu wissen, dass diese Welt nicht durch einen atomaren, durch einen Super-GAU vernichtet wird, sondern du wirst kommen. Du wirst dein Wort erfüllen, genau wie du es gesagt hast. Nichts wird davon unter den Tisch fallen. Macht uns so viel Mut und es ermutigt uns, es auch anderen zu sagen. Und so lieben wir dich und danken dir einfach für diese Worte, dass wir Teilhaber und teilhaftig geworden sind, der Segnung deines Bundes, dass wir mit hineingenommen worden sind. All diese wunderbaren Segnungen. Dir sei Lob, Preis und Ehre. In Jesu Namen.